So, eine kleine, aber illustre Runde. Ich habe noch das Diktiergerät sozusagen eingeschalten, weil es wird eine Predigt zum Nachhören. Ich hoffe, dass sie auch so gut ist, dass man sie immer wieder nachhören möchte, aber vor allem, weil so viele heute nicht da sind, wird es eine Predigt zum Nachhören werden. Ja, was mich mir einfallen habe lassen, ich hoffe, dass es nicht das Einzige ist, sondern vor allem, dass ich wirklich euch weitergeben kann, was Gott uns auch irgendwie sagen will oder näher bringen will. Und bevor wir zum eigentlichen Text kommen, vielleicht als kleine Einleitung. Wir werden uns heute eine relativ schreckliche Tat in der Bibel anschauen, aber gar nicht so sehr, was da passiert ist und warum es passiert ist, sondern eher, wie Gott darauf reagiert und wie dann der Täter mit Gott umgeht und wie das Ganze ausgeht. Aber vorausschickend vielleicht, ich habe früher gerne einmal so forensische Berichte und Sendungen verfolgt. Und was mich besonders fasziniert hat, mit welcher Ausdauer diesen Übeltätern, die oft wurde vom Morden berichtet, wie mit welcher Ausdauer die Kriminalisten da dieses Verbrechen nachverfolgt haben, mit welchen Mitteln man geschaut hat, dass man diese Täter findet. Und egal wie raffiniert diese Täter waren, es ist irgendwie immer ans Tageslicht gekommen. Und das finde ich schon interessant. Man kann seine Taten scheinbar nicht wirklich verbergen und vor Gott schon gar nicht. Aber es ist auch menschlich gesehen sehr, sehr schwierig überhaupt bei der heutigen Technik. Das ist auch gut so. Auf jeden Fall, was mir auch aufgefallen ist, und das hat mich dann oft erschreckt oder verwundert, was die Motive waren, einem anderen das Leben zu nehmen. Es waren oft, wirklich sehr, sehr oft war es Gier oder Geiz. Und nämlich, wo es um Beträge oder Dinge gegangen ist, wo man sich sagt, das sind ja nicht einmal irgendwelche riesigen Millionenbeträge oder was, sondern oft im Verhältnis zu dem, was passiert ist, Bagatellbeträge. Und eine zweite große Geschichte, wo unglaublich viele Menschen zu äußersten Gewalt greifen, ist Leidenschaft und Beziehungen. Auch oft sehr, sehr erschreckend. Und auch in der heutigen Geschichte geht es darum. Und wenn man von diesen forensischen Geschichten, ja, es gibt oft so Psychopathen auch, die irgendwie, aber das meiste passiert ja gar nicht einmal sozusagen in diesem total extrem psychopathischen Umfeld, sondern das sind eigentlich Menschen, die täglich im Leben aus- und eingehen, mit anderen zu tun haben. Und das ist, heute schauen wir uns auch eine Geschichte an, wo es um ein eigentlich echt arges Verbrechen geht. Wir kennen die Geschichte alle, aber man muss sich das vor Augen führen. David ist zu Hause, wirft einen Blick auf die Nachbarin, fängt sich eine Affäre an mit ihr und um das zu vertuschen, denkt er sich einige Listen aus, die nicht aufgehen und letztendlich lässt er ihren Ehemann umbringen. Lässt ihn einfach eiskalt umbringen. Es ist ganz klar, wie er es machen wird. Es ist eine Absicht dahinter. Er schaut, dass er zu Tode kommt und er lässt es als Unfall ausschauen vor der Welt. Eine unglaubliche Brutalität. Und er glaubt, dass er damit durchkommt. Es weiß ja sonst keiner. Außer die Nachbarin, außer der, dem er den Auftrag gibt. Es ist ein eiskalter Mord, ist es. Der einfach, um seine eigenen Dinge zu vertuschen und nicht an die Öffentlichkeit zu bringen, da geschieht. Also wenn man sich das durchdenkt, unglaublich. Und soweit das Verbrechen. Natürlich ist es auch in dieser Geschichte so, dass das Handeln Davids offenbar wird. Und es ist der Prophet Nathan, der zu ihm kommt und sagt, so geht's nicht. Und der im Auftrag Gottes zu ihm kommt. Denn als König steht er weltlich gesehen über dem Gesetz. Also das ist einfach bei absoluten Monarchien so. Das kann man sich vielleicht heute in unserer Demokratie nicht vorstellen. Der König kann de facto nicht belangt werden. Er ist höchster Richter, Gesetzgeber und Befehlshaber. Er ist alles in allem. Und er steht weltlich gesehen über dem weltlichen Gesetz. Das heißt, er ist de facto nicht angreifbar von der Gesellschaft. Nicht, also moralisch vielleicht schon, aber legistisch nicht. Aber er ist vor Gott Rechenschaft schuldig. Gott hat ihn eingesetzt als König, er hat ihn salben lassen und Gott kommt schon durch Nathan zu ihm und sagt, so, mein lieber Freund, geht's nicht. Und du hast glaubt, du kannst es unter den Teppich kehren, aber das geht nicht. Und er sagt, das werden die Folgen sein. Die eigene Familie wird die verfolgen, ihr werdet Streit haben in der Familie, der Sohn, der aus dieser Affäre rausgekommen ist, wird sterben und so weiter. Und Nathan bringt ihm das in Form eines Gleichnisses näher. Und David ist plötzlich sehr erschüttert, weil er einen tiefen Blick eigentlich in diese Tiefen seiner Seele macht. Er ist wirklich tief erschüttert. Und ich möchte mir heute anschauen mit euch den Psalm 51, der entstanden ist, nachdem Nathan ihn hier auffliegen hat lassen. Und es geht mir jetzt gar nicht so sehr, dieses Verbrechen noch einmal und noch einmal vielleicht anzuschauen, aber ich habe diesen Psalm neu entdeckt, weil darin so viel über das Wesen Gottes sichtbar wird. Und für mich ist es sowas wie ein Evangelium. Für mich fasst es eigentlich alles zusammen, was Christentum uns, was uns als Christen ausmacht. Ich habe den Psalm einfach oft gelesen, aber jetzt wieder mal neu entdeckt. Und ich finde den sehr, sehr spannend. Und ja, schauen wir vielleicht einmal einen Blick hinein und konzentrieren wir uns darauf, was da drinnen steht. Für den Chorleiter. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. David schreibt da: Gott sei mir gnädig, um deiner Gnade willen, und vergib mir meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von deiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst, und dein Urteil über mich ist gerecht. Denn ich war ein Sünder von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing. Dir gefällt ein Herz, das wahrhaftig ist, und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Wasche von mir ab meine Sünden, und ich werde ganz rein werden. Wasche mich, und ich werde weißer als Schnee. Gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. Siehe meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Dann will ich die Gottlosen deine Wege lehren, damit die Sünder zu dir zurückkehren. Vergib mir, dass ich Blut vergossen habe, Gott, mein Retter, dann werde ich singen und jubeln über deine Vergebung. Herr, öffne meine Lippen, damit ich dich lobe. Mit Schlachtopfern bist du nicht zufrieden, und sonst hätte ich sie dir gebracht. Und auch Brandopfer würdest du nicht annehmen. Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ein zerknirschtes, reumütiges Herz wirst du, Gott, nicht ablehnen. Hilf und erbarme dich über Zion, baue die Mauern Jerusalems wieder auf. Dann wirst du an unseren Opfern wieder Gefallen finden und mit unseren Brandopfern zufrieden sein. Dann werden wir wieder Stiere auf deinem Altar opfern. Dieser Psalm ist hier entstanden und für mich ist da, wie gesagt, sehr, sehr viel drinnen, was Jesus uns auch beigebracht hat. Und für mich ist es deswegen sehr spannend, weil man sieht, Jesus hat nicht irgendwas Neues erfunden, sondern die Prinzipien, die Jesus lehrt, die er sagt, warum wir in diese Welt gekommen sind, ist und wie wir unterwegs sind und wie wir wieder vor Gott gerechtfertigt werden, sind damals genauso wie heute. Und im Grunde steckt da sehr, sehr viel von dem drinnen, warum wir heute zusammensitzen und warum wir uns freuen über Jesus und über den gütigen Vater. Einen Blick möchte ich noch in 2. Samuel werfen. Die ganze Geschichte könnt ihr nachlesen in 2. Samuel Kapitel 11 und 12. Aber einer der Dinge, wie ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, die für mich, sind mir vorher nicht so aufgefallen, aber wie Nathan kommt und ihm sagt, was die Folgen sein werden und dass es so nicht geht und David dann ganz bestürzt ist, heißt es in 2. Samuel 12, Vers 13, da bekannte David Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan antwortete, ja, aber der Herr hat dir vergeben. Und du musst wegen dieser Sünde nicht sterben. Das muss man sich vorstellen, dieser Nathan kommt, plattelt den David voll auf, er ist total bestürzt über das, was passiert und sagt, okay, die Folgen musst du selber tragen, aber ist schon erledigt. Ich war fassungslos. Ich habe mir gedacht, Wahnsinn, Wahnsinn, was für eine Gnade Gott uns gegenüber tagtäglich aufbringen muss. Ein Wahnsinn. Weil was Schlimmeres kann man ja gar nicht machen oder passieren, aber trotzdem sagt er, okay David, du hast ziemlich daneben gehabt und das wird Folgen haben für dein Leben, aber unsere Beziehung ist auch wieder herzustellen, aber Nathan sagt ihm, ja, aber der Herr hat dir vergeben, und du musst nicht wegen dieser Sünde sterben, weil Ehebruch und Mord waren an sich zwei Vergehen, die eine Todesstrafe verlangt haben. Und dann haben wir eigentlich gedacht, unglaublich. Und wenn man sich den Psalm dann noch einmal durchliest, in dem Zusammenhang, dann ist das schon eine sehr, sehr eindringliche Geschichte, wie Gott mit uns, mit unserer Sünde, mit unseren Vergehen umgeht. Und wie er auch möchte, nicht nur, dass wir Vergebung haben, sondern auch, dass wir innerlich heil werden und innerlich zu Menschen sind, die Abstand nehmen von solchen Dingen und die Abstand nehmen und heil werden durch ihn und durch seine Vergebung. Und ich habe gesagt, da gibt es so viele Parallelen, zumindest in meinem Leben mit Jesus, nicht, dass ich irgendein Kapitalverbrechen begangen habe, aber es gibt so viele Dinge, die nicht in Ordnung waren und auch nach wie vor nicht in Ordnung sind. Und wo ich tagtäglich die Gnade Gottes erlebe. Und wenn man es sich anschaut, ist, zunächst muss David die Sündenerkenntnis haben. Und die hat er auf jeden Fall. Und er sagt, Gott sei mir gnädig und vergib mir meine Sünde. Er hat begriffen, das Ausmaß seines Handelns, er kann es nicht mehr rückgängig machen, aber er hat das Ausmaß seines Handelns begriffen. Und das Interessante ist, das kann man nur in der Begegnung mit Gott. Und ja, Calvin schreibt einmal, sozusagen, wir kommen uns manchmal so selbstgerecht vor, weil wir so, wie er vergleicht es mit dem Tag, wo wir spazieren gehen und alle Farben sehen und alles, und er vergleicht aber die Gerechtigkeit Gottes mit der Sonne, und er sagt, schaut einmal vom helllichten Tag, so wie er heute ist, wir haben einen sonnigen Sonntag, schaut einmal mitten in die Sonne, das hält sich ja gar nicht aus. Und ihr glaubt, ihr seid gerecht, weil es so gut seht, quasi im übertragenen Sinn, wie an einem schönen sonnigen Sommertag. Und das reicht euch schon, aber Gott reicht es nicht. Und das Ausmaß des eigenen Handelns kann man nur erkennen, wenn man das richtige Bild von Gott hat, sagt er. Erst dadurch stellen wir uns auf die richtige Stufe und erkennen, wie wir unterwegs sind und wie sehr wir Gott brauchen. Und daraus kommt die Sündenerkenntnis. Weil vorher, wenn ich glaube, ich bin eh gut unterwegs, weil die anderen nur ein bisschen schlechter sind. Das ist es nicht, woraus wir geistlich wachsen und heil werden können. Aber das ist bei David passiert. Er steht Gott jetzt wirklich gegenüber und er erkennt plötzlich, wie schlimm es um seine Seele und wie schlimm es um sein Heil steht. Und dann ist es eigentlich auch die Demütigung, das Hineingehen und vor sich vor Gott beugen, das Urteil annehmen. Und er schreibt ja auch im Psalm, im Vers 6, darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst, und dein Urteil über mich ist gerecht. Er weiß ganz genau, Nathan sagt ihm genau, was passieren wird. Und er sagt, okay, es hilft nicht, ich muss annehmen. Gott, du bist gerecht. Ich werde das, komme nicht aus. Aber er rebelliert nicht dagegen. Auch ein Prinzip, das uns Jesus sagt, wir, David weiß genau, er kann im Moment nichts tun. Er ist Gott ausgeliefert. Zu Recht. Und Gott allein wäscht rein. Gott ist es, der wieder aufrecht macht. Es ist nicht, dass Nathan sagt, und jetzt streng dich aber an, damit es wieder in Ordnung kommt mit der Beziehung, sondern Nathan sagt, okay, Gott hat das schon vergeben. Diese Gnade, diese unglaubliche, die er im Psalm anspricht. Und das ist auch die Versöhnung, die damals Gott durch Nathan dem David zugesprochen hat, aber die wir durch Christus erfahren. Es ist genau diese Gnade, die wir in Christus erfahren. Und das betont Jesus auch immer wieder und sagt, ja, deswegen bin ich gekommen, dass diese Gnade und Barmherzigkeit des Vaters sichtbar wird. Und was auch interessant ist, es ist, wenn man bemerkt, wo man steht, Gott gegenüber, und diese tiefe Reue kommt und irgendwo die Einsicht und man sich bewegen lässt von Gott. Und dass man dann auch diese Demut aufbringt und sagt, man möchte was ändern. Es ist dann schon so, dass plötzlich eine große Erleichterung und Fröhlichkeit da wieder kommt. Und er schreibt nicht umsonst, gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. Bei Vers 10. Ich denke mir, dass das ein ganz wesentlicher Teil ist. Dass Gott wirklich diese Last wegnimmt. Und dass man wieder zufrieden sein kann, dankbar sein kann, fröhlich sein kann für das, was Gott einem abgenommen hat. Und es geht letztendlich auch noch um mehr, es geht um Wiederherstellung oder dass wir wirklich mehr und mehr zum Ebenbild Gottes werden, wie es die Schöpfung vorgesehen hat. Oder wie wir als Christen sagen würden, Jesus ähnlicher werden, der ja der vollkommene Adam ist. Und da heißt es ja auch, verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir weg. Und im Vers davor sagt er sogar, Gott, erschaffe mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass David sagt, lass mich so werden wie vorher. Vorher war unsere Beziehung auch halbwegs in Ordnung, sondern er bittet um ein erneuertes Herz, dass sowas nicht mehr passiert in seinem Leben. Er möchte diese Schrecken nicht nur überwinden, sondern auch nicht noch einmal machen, nicht noch einmal durchmachen. Er möchte gerecht und heil werden durch die Gnade Gottes. Es geht also um eine Weiterentwicklung auch. Und auch das spricht uns Jesus zu. Was mir auch sehr gut gefallen hat an dem Psalm ist Zeugnis und Evangelisation, wie es wir nennen würden. Und letztendlich ist es nichts anderes, als dass wir sagen, was wir mit Gott erleben. Wir brauchen nicht irgendwelche Theorien und Theologien. Können wir auch einmal diskutieren, wenn Leute sich darauf einlassen oder glauben, dass sie das unbedingt brauchen, um Zweifel auszuräumen. Aber letztendlich geht es bei Evangelisation, bei Zeugnis darum, was wir mit Gott erleben und was Gott tut in unserem Leben und im Leben anderer. Und auch das ist eigentlich etwas, was wir immer wieder betonen im Christsein. Und da heißt es ja auch ab Vers 15, dann will ich die Gottlosen deine Wege lehren, damit die Sünder zu dir zurückkehren. Was ist bitte Evangelisation anderes? Vergib mir, dass ich Blut vergossen habe, Gott mein Retter, dann werde ich singen und jubeln über deine Vergebung. Herr, öffne meine Lippen, damit ich dich lobe. Das heißt, das ist auch dann die Folge des Heilswerdens und Heilsseins. Wir sollen darüber reden, was Gott an uns tut und wie Gott gnädig ist mit uns. Und wir sollen darüber reden. Und das ist Evangelisation. Mehr braucht es nicht, außer unserer Begeisterung und unsere ehrliche Zuwendung zu Gott und Freude, was er an uns und in unserem Leben bewirkt und tut. Und ja, das könnte auch bei mir etwas mehr sein. Da habe ich auch noch Luft nach oben, gar keine Frage. Aber, und dann, so interpretiere ich zumindest die letzten Worte oder die letzten Verse. Erstens einmal klar, ein Opfer ist ja nichts anderes, als wenn man gemeinsam an einem Tisch sitzt und isst. Es soll eigentlich die Gemeinschaft mit Gott wiederherstellen, fördern und so weiter. Und dazu brauche ich zunächst ein reines Herz. Ich glaube, dass keiner von uns zum Geburtstag, vielleicht muss er aus irgendwelchen Verpflichtungen heraus, aber zum Geburtstag freiwillig Leute einlädt, wo er weiß, die mögen mich eh nicht. Und das sagt David auch, ja. Opfer sind super, aber nur wenn wirklich auch die Beziehung stimmt. Dann ist diese sozusagen das soll Beziehung herstellen, Beziehung fördern und auch Beziehung darstellen. Aber wenn ich kein Interesse daran habe, mich vor Gott zu demütigen oder wenn ich kein Interesse daran habe, wie es um meine Beziehung mit Gott steht, dann braucht man das auch nicht. Und es ist im übertragenen Sinn auch so wie mit Jesus. Jesus ist für alle gestorben. Aber wenn ich kein Interesse daran habe, was Gott mir dafür ein Angebot macht, dann hilft mir das auch nichts. Es geht schon auch darum, dass die Beziehung mit Gott wiederhergestellt wird und ich auch dazu bereit bin. Und die allerletzten Verse, wo es darum geht, wo er sagt, richte die Mauern Jerusalems wieder auf und mit den Brandopfern und so weiter. Ich deute das so, dass es auch um die Wiederaufrichtung und Herstellung der Königswürde geht. David ist gesalbt als König von Gott und eingesetzt, das Volk zu führen. Und er soll das auch im Auftrag Gottes tun. Er steht weltlich außerhalb des Gesetzes, aber trotzdem ist es nicht egal, mit welcher Einstellung er als Leiter dieses großen Staates dasteht. Und wenn er darum bittet, dass der Herr, dass Gott sich über Zion erbarmen soll und die Mauern Jerusalems wieder aufrichten soll und dass man dann auch Brandopfer und so weiter bringt, es wird sicher auch mit der damaligen Kriegssituation und politischen Situation zusammenhängen, aber ich glaube, dass es ganz bewusst auch eine Bitte ist, die Königswürde wiederherzustellen. So selbstverständlich ist es nicht. Sein Vorgänger Saul wurde von Gott fallen gelassen. Und ich denke, dass das auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, gerade in seiner Funktion. Und auch da sollten wir immer überlegen, wo stehen wir und was tun wir und wo sind wir Gott gegenüber und der Gemeinde verpflichtet. Ist auch vielleicht eine interessante Sache, dass man das hinterfragt. Ja, so gesehen ein sehr spannender Psalm für mich. Und wie gesagt, was für mir sehr gut gefallen hat, ist, dass man sieht, dass sich die Prinzipien Gottes nicht ändern. Es ist nicht so, dass Jesus was komplett Neues erfindet und kommt und erlebt es vielleicht anders. Er ist das Fleisch gewordene Wort, aber im Prinzip steckt alles drinnen, auch schon im Alten Testament. Ich darf jetzt vielleicht nur mal den Psalm vorlesen, werde mich aber konzentrieren, Vers 9 bis 19, ihr könnt ja den Rest dann noch einmal durchlesen. Wasche von mir ab meine Sünde und ich werde ganz rein werden. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. Siehe meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mache mich bereit, dir zu gehorchen. Dann will ich die Gottlosen deine Wege lehren, damit die Sünder zu dir zurückfinden. Vergib mir, dass ich Blut vergossen habe, Gott mein Retter. Dann werde ich singen und jubeln über deine Vergebung. Herr, öffne meine Lippen, damit ich dich lobe. Mit Schlachtopfern bist du nicht zufrieden, sonst hätte ich sie dir gebracht. Und auch Brandopfer würdest du nicht annehmen. Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ja, ich möchte nur beten für uns alle. Großer Gott und Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du der Gleiche bist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dass du der heute bist, der du damals warst, dass du der sein wirst, der du damals warst und heute bist. Wir wollen dir danken, dass deine Gnade und Liebe nicht plötzlich irgendwo erfunden worden ist, sondern dass sie immer da war. Dass du die Menschen liebst, dass du sie nach deinem Bild formen möchtest, Herr, auch wenn wir eine gefallene Schöpfung sind. Herr Jesus, wir danken dir, dass du in unser Leben gekommen bist, um uns dem Vater zu zeigen. Und wir danken dir, Herr, im Himmel, dass du deinen Sohn gesandt hast, um uns deine Liebe zu zeigen. Und wir bitten auch um den Geist, damit er uns wirklich immer wieder erneuert, Mut gibt, weiterzugehen mit dir und auch, ja, dich und dein Wort besser kennenzulernen. Amen.